Willkommen zu meinem Podcast Wir sind nicht anders. Mein Name ist Jörg und heute rede ich über mich und was ich so erlebt habe. Dies ist übrigens die Episode 1. Ich stelle mich heute mal vor, und zwar, wie ich schon erwähnt habe, ich heiße Jörg, bin 43 Jahre alt, komme ursprünglich aus Deutschland, wie man es hört, lebe aber jetzt schon seit etwas mehr als 10 Jahren in der Schweiz, im Kanton Bern. Und fühle mich hier wohl. Ich habe hier Arbeit und mir gefällt es wirklich hier in der Schweiz. Aber warum mache ich diesen Podcast? Ich mache diesen Podcast aus dem Grund einmal, um ein bisschen mehr Aufklärung zu geben über die verschiedenen psychischen Erkrankungen und wie ich oder andere auch so ticken, wie wir uns verhalten. Einerseits als Aufklärung für Betroffene bzw. für nicht betroffene Angehörige und so, die sich damit nicht auskennen, dass man da vielleicht eher so ein bisschen besseres Bild bekommt. Und ich möchte auch den Betroffenen helfen, Tipps und Tricks zu geben, wie man mit den diversen Erkrankungen umgehen kann, wo man sich Hilfe holen kann, was für Therapien möglich sind. Oder auch mal so ein bisschen als Motivationsstütze. Ich bin heute auch noch in Therapie und das schon seit mehr als 15 Jahren. Und die Ziele einfach des Podcasts sind, ich möchte, wie gesagt, mehr Aufklärung in der Bevölkerung haben, dass wir akzeptiert werden, dass wir nicht anders sind. Deswegen auch das Thema, wir sind nicht faul oder sonstiges, wir können einfach nichts für unser Verhalten, weil es einfach unsere Erkrankung uns einen Strich durch die Rechnung macht. Und das ist einfach wichtig, dass das mehr verstanden wird, dass wir, wie gesagt, nichts dafür können. Ich fordere einfach mehr Akzeptanz in gewissen Bereichen, ob das im Arbeitsmarkt ist, im Privatleben ist. Oder halt auch bei gewissen Behörden sollte einfach mehr Akzeptanz da sein, dass wir im Moment Schwierigkeiten haben, das zu meistern, was andere können. Da gehe ich dann nochmal näher drauf ein. Gehört mehr Akzeptanz rein und Ratschläge und Hilfestellung biete ich natürlich auch noch an. Ich erzähle mal was jetzt erstmal über mich. So ein bisschen aus meiner Kindheit. Ich habe etwa so vom, weiß ich nicht genau, fünften, sechsten Lebensjahr an Gewalt erfahren. Sagen wir im Bereich Stiefvater. Ich bin unter Alkoholikern aufgewachsen und habe viel Gewalt erlebt, weil einfach die gewisse Aufsichtsperson gedacht hat, dass man nur mit Gewalt durchs Leben kommt, dass man keine Schwäche zeigt und nicht weint. Immer diese Sprichwörter, Indianer kennt keinen Schmerz und Indianer weinen nicht. Das hat mich natürlich dann sehr stark geprägt. Ich habe, glaube ich, sechs Jahre lang körperliche Gewalt erlebt und auch nochmal 4 Jahre etwa psychische Gewalt. Das ging so, glaube ich, bis zum 16. Lebensjahr auf jeden Fall. Und habe natürlich in der Zeit auch sehr viel unter Angst gelitten. Was natürlich mich geprägt hat heute in meiner Erkrankung mit der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, der instabilen Persönlichkeitsstörung, Typ Borderline. Da erkläre ich aber in den nächsten Episoden noch mehr drüber. Das hat sich wirklich in meinem jugendlichen Alter hinausgezogen. Ich habe mit 13 angefangen zu trinken, war mit 15, glaube ich, voll abhängig schon, habe aber auch mit 15 eine Lehre begonnen, als Klempner, als Sanitär. Hab's geschafft, aber den Alkohol habe ich, glaube ich, dafür benutzt, um gewisse Gefühle zu unterdrücken, aber auch um gewisse Situationen überhaupt überstehen zu können. Das war damals mein Hilfsmittel. Und getrunken habe ich so ungefähr, bis ich 24 war. Ich habe dann ja praktisch nachher alles versoffen, mich praktisch bis zur Obdachlosigkeit gesoffen und habe dann einfach keinen Ausweg mehr gesehen, als mir damals was antun zu wollen, was zum Glück nicht funktioniert hat, und habe dann mir Hilfe geholt, indem ich praktisch von Gesetzeshütern in eine geschlossene Suchtstation gesteckt worden bin, also eine Entgiftungsstation gebracht worden bin. Und da bin ich eigentlich heute sehr dankbar, dass mir da geholfen worden ist und habe dann fast 3 Monate auf der Entgiftungsstation verbracht, dort haben Therapeuten und Ärzte mir geholfen, dass ich einen Therapieplatz bekomme in Deutschland. Es hat dann circa wirklich gesagt, 3 Monate gedauert, bis ich einen Therapieplatz bekommen habe. Das war genau an meinem 24. Geburtstag im Februar. Und dort bin ich dann in die Suchtklinik gegangen, gebracht worden und habe dort meine stationäre Therapie begonnen, die Alkoholentwöhnungstherapie. Da habe ich auch damals dann erfahren, dass ich nicht nur ein Alkoholproblem habe, sondern auch, woher das Alkoholproblem kommt, was mit mir überhaupt los ist, dass ich psychisch erkrankt bin. Und habe mir damals auch eine leichte Depression diagnostiziert. Natürlich die instabile Persönlichkeitsstörung, die emotional instabile Persönlichkeitsstörung, Typ Borderline und was war noch? Ich glaube, das waren die zwei Sachen. Damals hat man mich auch dann mit Medikamenten behandelt am Anfang, Antidepressiva und Antipsychotika, die ist sogenannte Quetiapin, manche kennen das vielleicht. Einfach mal, um abends ein bisschen runterzukommen. Denn als Suchtkranker bekommt man keine Benzodiazepine, so wie Temesta, Tavor, was es in Deutschland gibt, oder halt Xanax, weil das halt abhängig macht. Ich habe dann wirklich 3 Monate stationär verbracht, um auch mal gelernt, wie ich mit dem Thema Sucht umgehe. Das war eigentlich so das Hauptthema. Die Psychotherapie war schon da, aber um zu verstehen, aber natürlich gilt es mehr, um zu verstehen, wie ich Strategien entwickle, um vom Alkohol wegzukommen. Nach 3 Monaten Therapie, ich war ja im geschützten Rahmen, ging es eigentlich sehr gut. Dann bin ich noch freiwillig in so eine Adoptionsmaßnahme gegangen. Dort ist auch so ein Therapieangebot, wo man praktisch eine Wohngemeinschaft lebt, die geführt wird von Sozialpädagogen, wo man auch lernt, mal wieder Regelmäßigkeit zu bekommen. Das heißt, regelmäßig wieder früh aufzustehen, Praktikum zu machen, sich selbst zu verpflegen, einkaufen und so, was man eigentlich dann, was viele nicht mehr können oder was verlernt hat, einfach aufgrund der Sucht. Ich habe dann ein Praktikum gemacht in einer Patientenverwaltung, in einer Reha-Klinik für Herz- und Gefäßpatienten. Und konnte natürlich dort auch verschiedene andere Bereiche anschauen, wie die Pflege selber, die Ergotherapie. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Ich war eigentlich Chefarztpraktikant und das war eigentlich ziemlich cool. Und fürs Praktikum halt, klar, unentgeltlich. Halbes Jahr habe ich das gemacht, aber das war eigentlich sehr aufschlussreich und das hat mir auch sehr weit gebracht. Ich hatte wieder Struktur gehabt im Leben. Natürlich habe ich dann auch die ersten 3 Jahre ein paar Rückfälle gebaut. Was nicht schlimm ist, weil Rückfälle gehören für meiner Meinung nach dazu, um auch zu lernen. Wichtig ist, dass man Rückfälle ernst nimmt und Rückfälle waren mal stundenweise. Es gab auch mal eine Zeit, da habe ich tageweise mal Rückfälle gehabt. Aber ich habe die ernst genommen und bin danach zum Suchtberater und habe dann praktisch mit ihm drüber gesprochen und angeschaut, was war der Auslöser von dem Rückfall, was ging mir in mir vor, was habe ich gedacht. Habe dann Strategien entwickelt, auch Skills angewendet nachher, um damit besser klarzukommen. Und jetzt bin ich seit 16 Jahren trocken und muss sagen, ich fühle mich wohl. Obwohl vieles natürlich klar heute immer noch schwierig ist, wo andere zu Suchtmitteln greifen, rückfällig werden. Da muss ich sagen, da habe ich das Glück, dass ich schon so gefestigt bin, dass ich nicht mehr zum Alkohol greife und auch nicht zu Drogen greife. Obwohl wirklich das Suchtgedächtnis heute immer noch aktiv ist und das Verlangen schon da ist. Man muss einfach wirklich sagen, nein, ich will heute nicht trinken. Und das macht man eigentlich fast sein Leben lang. Teilweise unbewusst, manchmal auch bewusst. Aber das Thema Sucht ist nochmal eine extra Episode, wo ich wirklich näher drauf eingehe. Dann kam natürlich die Zeit des Erwachsenenseins ohne Suchtmittel. War das dann so, dass ich viele emotionale, instabile Phasen hatte. Habe mich aufgrund in meiner Erkrankung in teilweise toxischen, ungesunden Beziehungen geführt. Habe zwar gearbeitet, hatte aber immer wieder nach einem gewissen Zeitraum keine Energie mehr, war zeitlang wirklich nur in Kliniken, einfach weil ich nicht mehr weiter wusste. Ich war ständig in Kliniken, weil ich da diesen Schutz hatte und ich war nicht mehr so der gesunde Erwachsene. Ich war nicht mehr fit. Ich habe mich einfach in den Kliniken versteckt eine Zeit lang, wo ich gemerkt habe, dass es aber auch nicht funktioniert, da das ungesund ist. Irgendwann habe ich dann abgeschlossen und habe gesagt, so, jetzt hast du genug von Therapiekliniken, jetzt machst du was anderes. Und da bin ich damals in die Schweiz ausgewandert, habe geschafft. Habe aber gemerkt, dass mich so nach 3 Jahren Arbeit und so doch viele Sachen wieder eingeholt haben. Und die bin ich jetzt am Aufarbeiten. Und auch hier habe ich gute professionelle Hilfe, Therapien. Ich habe, wenn es nicht anders geht, eine stationäre Einrichtung, meistens auf eine Krisenintervention. Und tanke dort Kraft, weil ich habe gemerkt, dass mein Körper auch nicht mehr so mitspielt. Und vor etwa 5 Jahren hat dann meine Hausärztin herausgefunden, dass ich aufgrund verschiedener Symptome, dass ich nicht depressiv bin oder teilweise nicht depressiv bin, sondern eine Nebenniereninsuffizienz habe. Das heißt, meine Nebennierenrinde produziert nicht mehr genug Cortison, das Stresshormon. Und wenn dann also Hormonspiegel gesunken ist, sind die Symptome ähnlich wie bei einer schweren Depression. Unter anderem auch Schmerzen wie Fibromyalgie und auch teilweise Suizidgedanken. Und dann haben wir uns das angeschaut und jetzt nehme ich halt Cortison-Ersatztherapie. Und mir geht es dadurch besser. Natürlich habe ich mit Nebenwirkungen zu tun. Bluthochdruck, da habe ich jetzt ein Blutdruckmedikament und muss auch nochmal zum Kardiologen, damit auch geschaut wird, ob mein Medikament noch wirksam ist. Und habe auch noch einen Termin beim Endokrinologen, Facharzt für die Nebenniereninsuffizienz, um zu schauen, wie geht es weiter. Muss ich irgendwas verändern? Muss ich ein anderes Medikament nehmen oder stabilisiert sich das wieder? Das sind so verschiedene Untersuchungen und da, die sind für mich wichtig, auch für meine Zukunft, für das Berufsleben, weil ich merke, dass ich den Stress auf dem Bau nicht mehr verkrafte. Ich bin nachher so erschöpft und falle wieder in so eine depressive Krise rein. Ich brauche extrem lange, wieder rauszukommen. Ich bin jetzt seit einem Monat, ein bisschen länger als einen Monat, fast 2 Monaten jetzt krankgeschrieben im Moment, weil ich es einfach nicht mehr schaffe, auf der Arbeitswelt gerecht zu werden. Deswegen muss schauen, auch wie geht es in Zukunft weiter. Bei mir kann ich eine Behörde einschalten, die mir hilft. Das sind so Punkte, die ich noch abklären muss, wie es beruflich und ja, beruflich bei mir weitergeht. Und Therapie habe ich auch viel gemacht. Ich habe verschiedene Therapien, stationäre Therapien hauptsächlich gemacht. Angefangen mit ganz normalen Psychotherapie, Verhaltenstherapie, ich habe Schematherapie gemacht, DBT, das ist, da gehe ich auch nochmal drauf ein, extra eine spezielle Therapie für Borderline-Erkrankte und Emotionsregulationstherapie gemacht, EMDR beginne ich jetzt demnächst bald für die Traumatherapie, weil ich ein Kindheitstrauma habe. Wie gesagt, ich leide unter einer Traumafolgestörung. Also dann die komplexe posttraumatische Belastungsstörung aufgrund meiner Kindheit, der Gewalterfahrung und der Psychoterror, den ich erlebt habe und auch, was einige bestimmt kennen, halt, man kannte natürlich auch keine Elternliebe oder überhaupt Beziehungen zu Eltern. Ich muss alles selber lernen. Ich habe lernen müssen, in den Arm genommen zu werden oder jemanden anzunehmen, das kannte ich nicht, das war für mich fremd. Auch jemanden mal zu berühren war für mich fremd oder wenn jemand mich berührt hat, wenn die Partnerin mich berührt hat zum Beispiel, war das für mich extrem fremd. Das gab in Beziehungen auch meistens, das ist zu Krisen geführt, weil ich praktisch keine Liebe geben konnte, keine Zuneigung geben konnte. Ich konnte diese auch nicht annehmen. Das musste ich alles neu erst erlernen. Und zwar alles ab so einem Alter von 30 Jahren etwa. Habe ich das erst erlernen müssen und können, überhaupt glücklich zu sein und jemanden annehmen zu können oder jemanden mal zu streicheln, also die Partnerin zu streicheln. Das habe ich wirklich erst lange oder vor langer Zeit erst lernen müssen. Ich habe lernen müssen zu weinen. Ich konnte über 10 Jahre lang nicht weinen. Das Weinen hilft mir, um innerlichen Druck abzubauen, um Anspannung abzubauen, um auch Gefühle zu zeigen. Und ich zeige heutzutage Gefühle, was aber teilweise auch durch meinen Autismus-Spektrumstörung, die ich habe, wieder schwierig ist, Gefühle zu zeigen. Das ist so, es ist schwierig zu erklären, das ist so ein Mix aus. Klar, ich weine und zeige, dass es mir schlecht geht, dass ich traurig bin, rede auch drüber oder ich lache, kann aber sonst, habe aber sonst Mühe, Gefühle zu zeigen. Da bin ich eher so plump. Und bin natürlich mit gewissen Situationen auch leicht überfordert. Das heißt, Beispiel, ich gehe in ein Restaurant, was essen. So, also unterhalten sich viele Leute, es läuft Musik im Hintergrund, Geschirr klappert. Und dann soll ich noch meinem Gegenüber zuhören. Und dann schaltet es nach ein paar Minuten ab und ich muss raus, ich fliehe, muss raus, ich vertrage das nicht. Dann ist mein Gehirn ist damit überfordert. Oder plötzliche, so spontane Wechsel in irgendeinem Aufgabenbereich machen mir zu schaffen. Wenn ich einen Aufgabenbereich habe, wo ich sage, ja, ich mache jetzt das, und dann setze ich mich da dran und mache das und dann kommt darauf unverhofft eine kleine Änderung, dann ist es schon zu viel für mich, dann kriege ich viel Panik. Dann bricht für mich wirklich so eine Welt zusammen. Oh, ich muss mich und kann mich nicht mehr so schnell darauf einstellen. Und viele Sachen, die andere schaffen, schaffe ich nicht. Und das ist halt im Arbeitsmarkt oder auf dem Arbeitsmarkt sehr schwierig. Einerseits wird man viel von mir verlangt und andererseits ist aber das Problem, dass man versäumt hat, überhaupt mal die Autismus-Spektrum-Störung zu diagnostizieren, was damals in meiner Kindheit kaum einer gemacht hat, weil es ist ja nie in die Öffentlichkeit gekommen, dass ich krank bin, dass ich Ticks habe, zum Beispiel mit dem Schniefen und mit dem Husten, dass ich Ticks habe mit meinem Kopfzucken zum Beispiel. Das wurde mir rausgeprügelt, das darf ich nicht haben und das hat doch nie einer dran gedacht, auch mich mal zu einem Kinderpsychiater, Jugendpsychiater zu schicken oder Psychologen zu schicken. Weil ja auch teilweise die Eltern Angst hatten wahrscheinlich, dass sie was falsch gemacht haben und bewusst oder auch begründet und bewusst und auch unbewusst und unbegründet, also unbegründet eigentlich nicht. Die haben was falsch gemacht, aber sie konnten nichts dazu, weil sie selber so erzogen worden sind. Und die haben sich lieber hinter einem Alkohol versteckt, als sich ihre Problematik zu stellen. Und aufgrund des Alkohols haben natürlich dann, ja, habe ich Mutter, Vater und Stiefvater verloren. Der Vater lebt noch. Ist gesundheitlich nicht ganz so fit durch den Alkohol. Ja. Habe aber leider auch keinen Kontakt zu meiner Familie. Ich musste den damals abbrechen. Weil mir das nicht gut getan hat. Das, was da abgegangen ist, untereinander. Das weiterhin mitzukriegen, weil ich habe, wie gesagt, aufgehört mit dem Alkohol. Ich musste wirklich mein Umfeld wechseln. Und auch ich habe meine eigenen Probleme und konnte mich einfach mit diesen Problemen nicht noch mit befassen, weil mich hat es runtergezogen. Weil im Endeffekt habe ich nur alles abgeliefert bekommen. Ja, Probleme haben die Vater und mein Bruder zum Beispiel miteinander und wurde nur beklagt und gemeckert und gejammert. Aber mir hat nie einer meine Probleme zugehört. Nie. Und von daher habe ich irgendwann beschlossen, ich breche den Kontakt ab, auch wenn es mir leid tut oder wenn es mich traurig macht. Aber ich breche den Kontakt zur Familie ab, weil mir tut das nicht gut. Es tut mir nicht gut, ich werde runtergezogen durch ständige Probleme. Und Probleme, die eigentlich sinnlos sind. Und ja, aber ich musste mich schützen und deswegen habe ich den Kontakt abgebrochen. Deswegen bin ich alleine. Ich habe auch aufgrund meiner Erkrankung wenig Freunde oder so wie keine Freunde. So ein, zwei, mit denen ich ab und zu schreibe und telefoniere. Aber man kommt halt, oder manche Leute kommen einfach mit mir, mit meinem Verhalten nicht klar. Ich mache das nicht bewusst, ich mache das unbewusst. Aber teilweise sind die Leute nicht, das sind nicht mal böswillig, sondern die Leute sind einfach wahrscheinlich überfordert und kennen das nicht und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, mit Menschen, die so erkrankt sind. Weil ich versuche schon normal zu bleiben, aber es gibt halt Situationen, die für mich schwierig sind, für die anderen aber normal und unbegreiflich wahrscheinlich. Und dazu dient es hier auch, einfach zu erklären, wie Leute, die sich damit nicht auskennen, trotzdem damit besser umgehen können. dass wir Menschen wirklich nicht anders sind. Wir sind nicht fremd, wir sind keine Außerirdischen, wir sind keine Spinner, wir sind keine Simulanten oder Sonstiges. Wir sind Menschen, wir können aber nichts dazu. Und das, wie gesagt, das habe ich schon mal gesagt heute. Wir können aber nichts dazu, wir sind nicht anders, wir sind genauso wie ihr. Und so wollen wir auch gesehen werden, so will ich gesehen werden. Ich will so behandelt werden wie jeder normale Mensch auch und nicht hinterhältig oder sonst irgendwie da abgestempelt. Was teilweise schwierig ist, weil wir haben ganz schnell einen Stempel auf der Stirn und irgendwie sehen es die Menschen, keine Ahnung. Auf der Arbeitsmarkt, wie gesagt, um zurückzukommen, ich hoffe, dass ich da eine Umschulung machen kann oder dass mir da geholfen wird vom Amt. Ich habe extra jetzt noch vor 2 Jahren eine Ausbildung begonnen zum Tierkinesiologen. Das Gute an der Ausbildung ist, ich lerne die Kinesiologie am Mensch und am Tier, weil teilweise ist nicht nur das Tier erkrankt, sondern teilweise kopiert das Tier das vom Menschen ab, deswegen kann man beide behandeln. Über Tierkinesiologie oder über Kinesiologie allgemein rede ich auch nochmal wahrscheinlich. Es geht einfach darum, gewisse Stresssachen und Ängste auch kann man auch auf andere Art und Weise abbauen. Da gehe ich nochmal näher drauf ein. Und ich habe auch noch tiergestützte Arbeit studiert. Auf den Bereich möchte ich mich auch selbstständig machen noch, wo ich praktisch mit einem Tier den Menschen behandeln kann, weil ich habe festgestellt, dass ich so Mühe hatte mit Menschen, habe viel Angst vor Menschen gehabt aufgrund des Kindheitstraumas und habe heute noch teilweise Angst vor Menschen, dass das Tier einfach mehr für mich da war, weil ein Tier wertet nicht, wenn man gerade traurig ist oder sich unsicher fühlt. Das Tier ist da, das Tier beruhigt dich, das Tier ist, nimmt dich so gesagt in den Arm, das Tier tröstet dich. Es nimmt dich so, wie du bist, ohne es zu werten, ohne zu sagen, oh, du bist schlecht oder ich habe jetzt keine Zeit oder stell dich nicht so an, sondern das Tier ist für dich da. Und da habe ich gemerkt, dass das gut tut und bin da, glaube ich, vor 6, 5,5 Jahren etwa habe ich das erlebt in der Therapie mit einem Hund und seitdem habe ich gemerkt, Tiere geben viel mehr und habe dann selber angefangen, das zu studieren, habe ehrenamtlich in einem Tierpark gearbeitet, habe die tiergestützte Arbeit auf Nutztiere, habe mich auf Nutztiere spezialisiert, auf Schafe, Ziegen, Alpaka, Pferde, Lamas und Esel. Und natürlich auch Hund, Katze und auch Reptilien, ob Schlangen oder Echsen. Habe auch für den Tierschutz schon teilweise Katzen aufgenommen bis zur Vermittlung und auch in einem Urlaub. Ich war mal im Urlaub in Portugal und dort kam dann ein Streuner zu mir, so ein Straßenhund, der ziemlich traumatisiert war und Angst vor Menschen hatte. Und ich war 2 Wochen dort und eine Woche habe ich dann gebraucht, etwa bis er richtig Vertrauen zu mir hat und auch dann von mir gegessen hat und hat dann viel Schutz bei mir gesucht. Und da habe ich gemerkt, dass Tiere wirklich wertvoll sind und einem was geben können und man kann dem Tier genauso helfen. Und da habe ich gemerkt, ich möchte doch einfach mehr in so einem Bereich arbeiten, wo ich Tieren und Menschen helfen kann. Das liegt mir mehr, weil ich einfach Erfahrung habe und auch dieses Gespür habe, das, was mit dem Tier oder mit dem Menschen nicht stimmt. Das war wahrscheinlich auch so ein spezielles Thema, auch mit meiner Spiritualität. Aber ich habe auch mal ein gewisses Gespür, wenn es jemandem nicht gut geht. Und da möchte ich einfach gerne helfen. Früher war das sehr zwanghaft, die Hilfe. Heute ist es klar definiert bei mir. Man kann zu viel helfen, aber bei mir ist es heute einfach so. Ich helfe in einem gewissen Maß, wo ich helfen kann, was ich jetzt auch mit dem Podcast mache. Aber die Arbeit selber steckt in jedem von euch selber. Außer das Tier. Das Tier muss, da braucht andere Hilfe. Aber der Mensch, der eigenständig handeln kann, muss selber arbeiten. Man kann einfach nur eben das Werkzeug in die Hand geben. Und den Rest muss er selber machen. Dadurch gibt es verschiedene, wie gesagt, gute Therapieeinrichtungen, Therapeuten, wo man dann nachher Therapie machen kann und sich helfen lassen kann, so wie ich das mache. Ich mache jetzt seit 16 Jahren jetzt Therapie. Ich habe, wie gesagt, schon vieles durch. Bin weit gekommen. Therapie ist nicht einfach. Therapie ist auch mal schmerzhaft, vor allem wenn es um Gefühle geht, um Erinnerungen geht, die man wieder hervorrufen muss. Aber es ist sinnvoll, das wieder nochmal zu durchleben, Weil nur dadurch entstehen neue Verknüpfungen im Gehirn, die wichtig sind für die Verarbeitung. Und auch beim Kindheitstrauma, also beim Trauma allgemein, ob das Kriegstrauma ist, Kindheitstrauma, egal was für ein Trauma das ist, was man hat, wichtig ist, wenn man stabil genug ist, das zu verarbeiten, sodass neue Verknüpfungen stehen können, dass das Gehirn das neu abspeichern kann. Weil bei einem Trauma ist das Gehirn so überlastet, dass es auch nur Bruchstücke abspeichern kann. Deswegen hat man viel Gedächtnisverlust, man hat viele Erinnerungslücken. Es gibt genug Triggerpunkte nachher und das muss alles neu verknüpft werden, damit es einem wieder besser geht nachher. Und deswegen ist sowas wichtig, Stabilität aufbauen, um Kraft zu tanken und sich dem Problem stellen zu können. Und nur so schafft man das. Teilweise auch braucht man auch Medikamente, aber wichtig ist Therapie machen und wichtig ist natürlich ein gutes Umfeld, Vertrauenspersonen. Und da sind Angehörige sehr wichtig, dass sie auch mehr Verständnis zeigen für eine Person. Angehörige können sich genauso Hilfe holen bei einem Psychologen, bei einer Fachstelle, beim Sorgentelefon oder bei der dargebotenen Hand hier in der Schweiz. Es gibt genug Möglichkeiten als Angehöriger, sich auch Hilfe zu holen. Es gibt Selbsthilfegruppen für Angehörige, es gibt Selbsthilfegruppen für Betroffene, teilweise eigentlich in jeder Stadt, auch online heutzutage durch Corona. Es gibt überall Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Auch bei Facebook gibt es genug Gruppen, um dort sich Hilfe zu holen, um über Probleme zu reden. Und das ist wichtig. Informieren und aufklären ist wichtig und Zusammenhalt auch. Denn nur so schafft es wirklich jeder, damit klarzukommen, ob betroffen oder nicht betroffen. Andererseits wünsche ich mir natürlich auch von Behörden mehr die Möglichkeit zu haben, auch zu genesen. Es gibt Versicherungen, die setzen also einen unter Druck, schnellst wieder gesund zu werden, dass man arbeiten gehen kann. Aber für eine richtige Therapie braucht man einfach mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr, bis man wieder einigermaßen fit ist, um wieder arbeiten gehen zu können. Und das noch nicht mal 100%. Vor allem, wenn man erst eine stationäre Therapie hinter sich hat und noch Medikamente nehmen muss. Das macht es extrem schwer. Und da wünsche ich mir auch, was auch schwierig ist, aber ich wünsche mir da mehr Unterstützung von denen, mehr den Raum zu bekommen, auch zu genesen, weil wenn man nachher noch mehr Probleme hat, finanzielle Probleme nachher, weil man eine Sperre kriegt oder sonst irgendwas, weil man einfach gewissen Pflichten nicht nachkommen kann aufgrund der Erkrankung, rüttelt das wieder einen so zurück oder das wirft einen wieder so zurück, dass er nachher wieder länger braucht, um da rauszukommen. Und es ist doch einfacher, jemanden wirklich so zu unterstützen, dass er genesen kann, dass er nachher fit für die Arbeit ist, um längerfristig dann arbeiten gehen zu können, um weniger abhängig zu sein von im Amt oder so. Und das ist doch sinnvoll, aber das macht wahrscheinlich ein bisschen schwierig heute in dieser Bürokratie und in diesem Schnellleben im Arbeitsmarkt, Arbeitswelt, wo praktisch ist, wenn du nicht die Leistung bringst, kommt der Nächste. Das ist einfach, das macht es auch nicht einfach heute. Aber das ist die Problematik. An der kann ich leider nicht viel ändern, aber ich wünsche mir da ein bisschen mehr Akzeptanz, ein bisschen mehr Offenheit auch, mehr geschützte Arbeitsplätze, mehr Einrichtungen für psychisch Kranke, die jetzt nicht sagen, ja, ich muss jetzt hier in so eine Einrichtung von der Psychiatrie ausschaffen, sondern wirklich auf dem ersten Arbeitsmarkt Plätze schaffen. Es gibt genug Möglichkeiten auch heute für Menschen mit Trisomie 21, also mit dem Down-Syndrom. Es gibt einige Firmen und Unternehmungen, die solchen Menschen aber eine Ausbildung bieten und die können ganz normal im Arbeitsmarkt arbeiten unter realen Bedingungen und die haben einfach geschützter und besser und das wünsche ich mir auch sowas für psychisch Kranke, um überhaupt die Arbeitsfähigkeit zu erlernen, um wieder Kraft zu tanken, um wieder hochzukommen, um nachher wieder fit zu sein für den ersten Arbeitsmarkt oder im ersten Arbeitsmarkt dann auch weiterzukommen. Da gehört noch vieles noch geändert und da stehe ich dafür ein, dass es muss was getan werden. Wir brauchen da mehr Unterstützung. Und wenn alle miteinander arbeiten, Betroffene, Angehörige und Institutionen, alle miteinander Hand in Hand arbeiten, funktioniert das auch. Dann wird es besser und das entlastet nachher auch wieder die Krankenkassensysteme. Das macht es eigentlich viel besser alles, aber das ist leider irgendwie checken das manche nicht. Das macht danach noch schlimmer oder komplizierter, als es wäre oder als es ginge. Von daher gehört sich, wie gesagt, viel geändert. Das war es jetzt erstmal vorab von mir. immer so eine kleine Geschichte über mich erzählt, meine Erfahrung, werde ich dann in den nächsten Folgen noch weiter vertiefen. Jetzt kommt in den nächsten Episoden über die verschiedenen Erkrankungen, mein Thema Depression zum Beispiel. Aber ich kann jetzt nicht so viel Eigenes zu berichten, aber es kommen noch andere Themen, wo ich sehr viel zu berichten habe. Und da werde ich noch näher drauf eingehen. Ich will das heute nicht heute in die Episode packen, sondern wirklich auf die nächsten Episoden aufteilen. Ich hatte schon mal in der Vorstellungsepisode gesagt, falls ihr Fragen habt oder Anregungen, Wünsche, könnt ihr mir gerne schreiben. Und zwar habe ich eine Facebook-Seite, Wir sind nicht anders. Oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben unter der Adresse nicht-anders@gmx.ch. Ich werde darauf auf eure Fragen eingehen, beantworten. Wenn es genug Fragen gibt oder so, werde ich vielleicht auch mal eine extra Episode machen. Da schauen wir dann. Ansonsten, wenn es anonym bleiben sollte oder nur für euch gedacht ist, die Antwort, schreibe ich euch natürlich zurück. Und versuche euch da zu helfen, egal ob Betroffene, Angehörige oder wer auch immer Fragen hat natürlich. Kann sich jederzeit wenden. Mein Podcast wird kostenlos bleiben. Ich werde daran nichts verdienen. Ich mache das, wie gesagt, aus Eigenmotivation heraus. Für mich ist das auch Therapie. Mir ist wichtig, dass dieses Anliegen rauskommt. Falls aber irgendjemand mal was schenken möchte, oder mir was schicken möchte zum Geburtstag oder sonst irgendwas, eine Freude machen möchte, mit einer Postkarte oder sonstige Sachen, schreibt mir da in die E-Mail und ich gebe dann einfach meine Kontaktdaten weiter. So ist es einfacher, als jetzt hier wirklich meine Adresse, meine Rufnummer durchzugeben. Das möchte ich jetzt gerade auch nicht. Von daher, wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, schreibt mir einfach und ich werde mich umgehend melden bei euch. Ich hoffe, es hat euch soweit erstmal gefallen und hoffe auf ein baldiges Zuhören und wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder schönen Abend oder noch einen guten Morgen. Ciao, euer Jörg.